Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Spiritualität, die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema Chanukka, das jüdische Lichterfest. Unsere Sendung kommt aus Israel, aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Am Mikrofon begrüßt Sie Gisela Lösch. Seit über 2000 Jahren wird es von den Juden gefeiert, das Chanukka-Fest, das Fest der Befreiung von den syrischen Besatzern im Jahre 164 vor Christus. Heuer wird es am 12. Dezember gefeiert und es dauert 8 Tage lang. Wenn man zur Chanukka-Zeit durch die Straßen in Jerusalem spaziert, dann sieht man überall an den Fenstern jüdischer Wohnungen den Chanukka-Leuchter mit seinen 9 Kerzen. Ähnlich den Adventkerzen wird an jedem Tag eine weitere Kerze angezündet, 8 Tage lang. Im Jahr 2004 wurde an der Stadteinfahrt von Jerusalem sogar ein riesiger Chanukka-Leuchter aufgestellt, dessen Licht weithin sichtbar ist. Geht man bei uns zur gleichen Zeit im Advent durch die Straßen, sieht man ebenfalls überall Lichter und Kerzen an den Fenstern. Die Welt sehnt sich also nach dem Licht. Ich werde Ihnen in der heutigen Sendung dieses jüdische Chanukka-Fest vorstellen. Wir werden zuerst auf die historischen Hintergründe für dieses Fest eingehen und dann vom sogenannten Chanukka-Wunder hören, das sich damals ereignet hat. Im Laufe der Sendung werden wir dann auch die spirituelle Dimension dieses Festes näher beleuchten. An Chanukka feiern die Juden den Triumph des Lichtes über die Dunkelheit, den Triumph der Reinheit über die Unreinheit, des Spirituellen über das Materielle, den Triumph der Wenigen über die Vielen. Chanukka ist ein Familienfest, das sich auch heute noch sehr großer Beliebtheit erfreut. Nach Einbruch der Dunkelheit werden zu Hause in der Familie die Chanukka-Lichter angezündet. Anschließend werden dann Chanukka-Lieder angestimmt, die Kinder erhalten Geschenke. Es gibt auch typische Speisen für dieses Fest, Krapfen, Pfannkuchen. Und während die Chanukka-Lichter brennen, ist es Brauch, bei ihnen sitzen zu bleiben und Geschichten zu erzählen. Diesen Brauch werde ich am Ende der Sendung aufgreifen und Ihnen eine bekannte Chanukka-Geschichte vorlesen. Zuerst aber ein paar wichtige historische Daten. Das Chanukka-Fest erinnert, wie schon gesagt, an einen der großen Siege der jüdischen Geschichte, an den erfolgreichen Makkabäer-Aufstand im Jahre 164 vor Christus, von dem uns im ersten Buch der Makkabäer berichtet wird. Der Widerstand gegen die Griechen, die den Juden die hellenistische Kultur aufzwingen wollten, beginnt mit einer Handvoll Brüder aus dem Priesterstand und schien aussichtslos. Die Juden mussten gegen eine mächtige und gut organisierte griechische Armee kämpfen. Doch gehen wir zunächst noch einmal einige Zeit weiter zurück. Es war Alexander der Große, der die hellenistische Kultur mit Waffengewalt auch zu den Juden gebracht hatte. Da sind wirklich zwei Welten aufeinander geprallt. Die Frage war für die Juden, wem sollten sie folgen, Athen oder Jerusalem? Und sehr bald fanden sich überall unter den Juden Anhänger der hellenistischen Kultur, in allen Kreisen, sogar im Priesterstamm. Es gab aber auch Juden, die von Anfang an dem Einfluss der Griechen Widerstand entgegensetzten, und so bildete sich eine konservative Partei, die Partei der sogenannten Chassidim. Ja, man hätte meinen können, dass das jüdische Volk und die antiken Griechen gut miteinander auskommen könnten. Schließlich hatten sie viel gemeinsam. Beide Völker schätzten Weisheit und Schönheit. Es gab auch griechische Philosophen, die ähnlich dem jüdischen Monotheismus einen einzigen großen Geist hinter dem Kosmos anerkannten. Nun, es hat auch am Anfang ein bisschen funktioniert, aber nur am Anfang. Die Juden haben in gewisser Weise die griechische Herrschaft toleriert. Viele Juden studierten griechische Philosophie und umgekehrt ließ König Ptolemäus die Tora sogar ins Griechische übersetzen. Als dann aber Antiochus IV., der Hauptfeind Israels, Jerusalem einnahm, den Tempel plünderte und Zeus weihte und den Juden jegliche religiöse Handlung untersagte, rebellierten sie. Antiochos IV. Verbot die rituelle Beschneidung, er verbot das Einhalten des Schabbats, er verbot das Studium der Tora. Und als die Griechen dann letztlich Götzenbilder in den Zentren und Städten errichteten und verlangten, dass die Juden sie anbeten, brach offener Krieg aus. 167 vor Christus erheben sich schließlich die Chassidim unter der Leitung des alten Mattathias vom Priesterstamm der Hasmonäer. Ein Jahr später schon stirbt er aber und an seine Stelle tritt Judas, einer seiner 5 Söhne. Das Besondere an diesem Krieg war, dass es kein Krieg war, den die Juden für ihr Land oder für ihr Leben führten, sondern sie führten diesen Krieg für ihren Glauben und das Recht der religiösen Freiheit. Das Problem war, die syrisch-griechische Armee gehörte zu den stärksten der Welt. Ihre Soldaten marschierten in einer kompakten Formation von sich überlappenden Schilden mit langen Speeren, für damalige Verhältnisse beinahe unbesiegbar. Sie hatten fortschrittliche Waffen, waren gut ausgebildet und sie führten sogar Elefanten in der Schlacht mit. Gegen alle menschliche Logik wird diese mächtige Armee der Griechen aber im Jahre 164 vor Christus von den Makkabäern besiegt. Die siegreiche Armee der Makkabäer zog in Jerusalem ein und hinauf zum Tempel. Sofort wurde dann dort der Zeusaltar beseitigt, den Antiochos IV. Hatte aufstellen lassen. Daher kommt übrigens auch der Name für dieses Fest. Chanukka bedeutet so viel wie Weihe und erinnert eben an die Wiedereinweihung und an die Reinigung des jüdischen Tempels. Grüß Gott noch einmal in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema Chanukka, das jüdische Lichterfest. Nachdem wir jetzt also den historischen Hintergrund dieses Festes ein wenig beleuchtet haben, werden wir uns jetzt einem beliebten Brauch bei diesem Fest zuwenden, einem Spiel mit einem Kreisel. Es ist ein Kreisel, der 4 Seiten hat und auf jedem dieser 4 Seiten steht ein hebräischer Buchstabe. Nun, Gimel, He und Shin. Diese 4 Buchstaben sind die Initialien eines hebräischen Satzes Nes Gadol Haya Sham, das heißt auf Deutsch, ein großes Wunder geschah dort. Dieses Wunder, dieses große Wunder, das geschah, dieses Chanukka-Wunder, ist jetzt unser Thema. Wir haben gesagt, die Absicht der Griechen war es, die Wurzeln des jüdischen Glaubens auszureißen. Und in dem Zusammenhang wird uns von Antiochos, dem Hauptfeind Israels, Folgendes berichtet. Es wird erzählt, dass er zu seinem Heer gesagt hat, Sie haben ein Gebot, das ihnen hoch und heilig ist. Wenn es euch gelingt, ihnen dieses zu verunmöglichen, so ist es, als wären sie schon verloren. Welches Gebot ist das? Es ist das Anzünden der Menora, von der es heißt, sie solle ewig im Tempel brennen. Solange sie dieses Licht haben, werden sie standhalten können. Da erhoben sich die Griechen und verunreinigten alle Öle im Tempel. Was hat es mit dieser Menora auf sich, mit diesem Gebot, die Menora anzuzünden, mit diesem Licht der Menora? Die Menora war also ein Leuchter, der im Tempel stand und dessen Licht niemals erlöschen sollte. Es war Mose, der auf dem Berg Sinai den Auftrag erhalten hatte, ein Heiligtum zu errichten, das Stiftszelt. Und zu diesem Heiligtum gehörte eben auch der Leuchter, die Menora. Da lesen wir im Buch Exodus 25,31, Du sollst deinen Leuchter aus feinem Gold machen. Im Buch Exodus wird diese biblische Menora genau beschrieben. Sie war aus reinem Gold getrieben, mit Kelchen, Blumen und Knäufen geschmückt. An den Enden der Arme waren die Leuchten angebracht und diese Leuchten mussten von den Hohenpriestern täglich mit frischem Olivenöl gefüllt und jeden Abend angezündet werden. Also auch wenn die Menorah heute nicht mehr angezündet wird, da sie mit der Zerstörung des Tempels ihre liturgische Funktion verloren hat, ihre einzigartige Schönheit und die ihr innewohnende Symbolik haben sie bis heute zu einem Wahrzeichen des jüdischen Volkes gemacht. Es gibt also heute tausende von Synagogen und Schulen, die mit einer Menorah gekrönt sind. Und der siebenarmige Leuchter ziert auch das Staatswappen Israels. Es gibt auch heute noch viele Juden, die eine kleine Menorah als Halskettchen oder als Ohrring tragen. Was ist nun diese besondere Symbolik der Menorah? Genesis 1, 2 bis 3, die Erde war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut, Gott sprach, es werde Licht. Bei dem Licht, von dem hier die Rede ist, kann es sich nicht um das Licht von Sonne und Mond oder den Sternen handeln, die ja erst später, am vierten Tag, erschaffen wurden. Sondern bei diesem Licht handelt es sich um das Licht der Gegenwart Gottes, die Voraussetzung für jede Form von Leben und Wachstum ist. Gott hat also den Menschen für die Gemeinschaft mit sich erschaffen. Und stattdessen aber hat sich eine todbringende Tragik ereignet. Der Beziehungsbruch als Folge von Ungehorsam und Auflehnung. Also dieser Beziehungsbruch des Menschen mit Gott ließ den Menschen aus dem Licht Gottes, aus der Gegenwart Gottes herausfallen, zurück in eine Dunkelheit, in eine Welt, die öde, wüst und leer ist, wie es in Genesis 1 eben heißt. Gott aber hat seine Schöpfung nicht im Stich gelassen, er hat das Volk Israel erwählt als Ort der Offenbarung seiner Gegenwart. Jesaja 60,2: Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, doch über dir geht leuchtend der Herr auf, seine Herrlichkeit erscheint über dir. Die Wurzel des Wortes Menorah ist Ohr, was nicht nur Licht, sondern auch Leben bedeutet. Auch die äußere Gestalt der Menorah, ich habe es ja schon beschrieben, diese Gestalt eines blühenden Baumes ist Sinnbild für das Leben. Und das Licht, das die Menorah ausströmt, verkörpert das Licht der Gegenwart Gottes. Was ist also passiert? Die Griechen hatten die Bedeutung der Menorah für die Juden erfasst. Sie wollten die Wurzel des jüdischen Glaubens ausreißen und das Licht der Gegenwart Gottes auslöschen. Sie drangen also in das innere Heiligtum des Tempels ein, in das sogenannte Hechal, und entweihten all das dort vorhandene Öl. Sie wollten es eben den Juden unmöglich machen, den siebenarmigen Leuchter anzuzünden. Als nun die Makkabäer die Griechen besiegt hatten und zum Tempel hinaufzogen und als der feierliche Augenblick kam, die Menorah wieder anzuzünden, fanden sie nur mehr einen Krug Öl vor, der anscheinend nicht angerührt und von den Griechen entweiht worden war. Und dieser Krug enthielt aber nur eine kleine Menge Öl, die nur für einen Tag ausreichen würde. Und mit diesem Öl wurde die Menorah dann angezündet und ein Wunder geschah. Das Licht brannte 8 Tage lang, bis neues, reines Öl hergestellt und herbeigeschafft werden konnte. Das ist also das Chanukka-Wunder, dass der Chanukka-Leuchter mit der Menge Öl für einen Tag 8 Tage lang brannte. Wir sind in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums und ich möchte jetzt auch noch die Hörerinnen und Hörer begrüßen, die erst später zu unserer Sendung dazugekommen sind. Wir sprechen heute über das jüdische Chanukka-Fest, ein Fest, an dem die Juden den Triumph des Lichtes über die Dunkelheit feiern, den Triumph der Reinheit über die Unreinheit, des Spirituellen über das Materielle und den Triumph der Wenigen über die Vielen. Wir haben zuerst vom Chanukka-Wunder gehört. Dazu möchte ich Ihnen noch einen schönen jüdischen Kommentar vorlesen zum Thema Wunder. Ohne Wunder könnten wir anfangen zu glauben, dass die Gesetze der Physik die Realität bestimmen. Sehen wir das Unerklärliche, so erkennen wir, dass es eine höhere Realität gibt. Und dann blicken wir zurück auf unsere Physik und sagen, auch diese ist ein Wunder. Das Wunder eines Krügelchens Öl, das 8 Tage brennt, war diese Art von Wunder. Und dann gibt es diese kleinen Wunder, die jeden Tag passieren. Wir nennen diese Fälle von Synchronität Zufall, denn in ihnen zieht Gott vor, anonym zu bleiben. Doch wenn wir unsere Augen und Herzen öffnen, sehen wir, dass in Wahrheit kein Ort frei von diesem wundervollen, unbegrenzten Gott ist. Dies war die Art von Wunder, welche die Makkabäer in ihren Kämpfen gegen die mächtige griechische Armee sahen. An Chanukka wird der Sieg des Lichtes über die Finsternis gefeiert. Die Griechen konnten also das Licht Israels nicht auslöschen. Und bis heute strahlt das Licht der Gegenwart Gottes weiter. Bis heute strahlt das Licht der Menora weiter in den Häusern und in den Herzen Israels. Das Anzünden des Chanukka-Leuchters gibt Zeugnis davon, dass Israel seinem Gott treu ist, dass es sein Licht im Licht des Geschaffenen vorzieht. Und so wird auch verständlich, warum die jüdische Lebensweise und Identität über die Jahrtausende bestehen konnte. Was wir von Chanukka lernen können, dass es im innersten Heiligtum der Seele immer einen Ort gibt, der rein und unangetastet bleibt. Das heißt, im innersten Heiligtum der Seele bleibt immer ein Krügelchen Öl erhalten, das durch entweihende Eingriffe von außen nicht erreichbar ist. Der Mensch braucht es bloß anzuzünden. Also auch wenn es vielleicht nur ein winziges und schwaches Licht zu sein scheint, das nicht länger als einen Tag brennen kann, wenn es einmal im Vertrauen auf Gott angezündet wird, dann reicht es aus, um das ganze Menschenwesen zu erleuchten, bis es zu einem ewigen Licht wird. Gott selbst ist dieses Licht im Herzen des Menschen, das niemand auslöschen kann. Und immer wieder wird dieses Wunder geschehen. Das Anzünden der Chanukka-Lichter ist ein Gebot und ein Zeichen der Treue Israels. Dazu gibt es einen Midrasch, den ich vorlesen möchte. Ein König hatte einen Freund. Der Freund sagte zu ihm, ich möchte bei dir speisen, bereite mir einen Platz vor. Der Freund tat dies, so gut er konnte. Als der König kam, begleitet von hohen Ratsherren und Bedienten, mit goldenen Leuchtern zu beiden Seiten, war der Freund so verlegen, dass er alles wieder wegräumen ließ, was er vorbereitet hatte. Da sagte der König, »Habe ich dir nicht gesagt, dass ich bei dir eine Mahlzeit einnehmen will? Warum hast du denn nichts vorbereitet?« Da antwortete er, »Mein Herr und König, ich sah, mit welch prunkvoller Begleitung du eintratst. Da schämte ich mich und verbarg alles, was ich vorbereitet hatte.« Da sagte der König, »Wahrhaftig, ich lasse alles zurück, was ich gebracht habe, und werde mich nur der Dinge bedienen, die du für mich vorbereitet hast, um deiner Liebe willen.« Diese kleine Geschichte ist ein Gleichnis für Gott und Israel. Gott selbst ist strahlendes Licht, er hat Sonne und Mond erschaffen. Doch Gott befiehlt den Menschen, die Menora ständig anzuzünden. Das heißt, Gott macht sich für den Menschen klein. Unwillkürlich denken wir da an Weihnachten, an Gott, der Mensch wird, der sich ganz klein macht, der sich der Hand des Menschen ausliefert, von dem gesagt wird, dass er das wahre Licht ist, das in die Welt gekommen ist, um jeden Menschen zu erleuchten. Johannes 1,5 und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Beim Chanukka-Leuchter gibt es eine Dienerkerze, sogenannte Schammerskerze, mit der die anderen Kerzen angezündet werden. Deswegen hat der Chanukka-Leuchter eben 9 Kerzen. Eine dient dazu, die anderen anzuzünden. Jesus sagt über sich selbst, dass er zu uns kam, um uns zu dienen und uns das Licht des Lebens zu bringen, damit wir selbst Licht für die Welt werden können. Matthäus 5,13, da sagt Jesus, ihr seid das Licht der Welt, es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch ein Licht nicht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Grüß Gott in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums mit dem Thema Das jüdische Chanukka-Fest. Am Mikrofon Gisela Lösch. Wir haben gesagt, dass das Chanukka-Fest den Sieg des Lichtes über die Finsternis feiert. Darauf wollen wir jetzt noch ein bisschen näher eingehen. Das Licht ist auch eine Metapher für die Tora, die heilige Schrift der Juden, das Wort Gottes, das Mose am Sinai empfangen hat. Die Chanukka-Lichter symbolisieren auch das Licht der Tora. Das jüdische Volk, von dem man sagt, dass es ein Volk des Buches ist, ist eben auch ein Volk der Menora. Und tatsächlich, wenn wir genau hinhören, in den Worten Tora und Menora finden wir dieselbe Wortwurzel, die Wurzel Ohr, die so viel wie Leben und Licht bedeutet. Und im Buch der Sprichwörter 6,23, da lesen wir, denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht. Wir können da gar nicht anders als eine Parallele zum Prolog des Johannesevangeliums zu ziehen. Da wird uns gesagt, das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Jesus, das Wort Gottes, das Fleisch wird, ist eben das wahre Licht, das in die Welt kommt, um jeden Menschen zu erleuchten. Unsere heutige westliche Gesellschaft ist auf den Grundlagen beider Kulturen aufgebaut, der jüdischen und der griechischen. Beide Kulturen schätzen den menschlichen Verstand. Man kann sagen, dass die Griechen den Gipfel des intellektuellen Denkens erreicht haben. Die Juden hingegen, die das Erlebnis am Berg Sinai hatten, wo Gott mit seinem Volk einen Bund geschlossen hat und ihnen das Gesetz gegeben hat, ihnen die Tora gegeben hat, die Juden, die wussten, dass es noch etwas Größeres gibt als den menschlichen Verstand, dass da ein Gott ist, der unbeschreibbar ist, der unerklärbar ist und dass die Welt nicht auf dem menschlichen Denken allein aufgebaut werden kann. Und das war's, was für die Griechen bedrohlich war. Die Griechen waren durchaus gewillt, die Tora anzuerkennen. Sie waren durchaus gewillt, sie zu akzeptieren, aber nur als ein schönes, ästhetisches Werk der Literatur, ein Werk von Poesie, Weisheit und Philosophie. Allerdings haben die Griechen die Tora als von Menschen erschaffen angesehen. Und die Griechen waren gar nicht darauf bedacht, die Tora ganz zu zerstören, sondern sie mit dem Zeitgeist in Einklang zu bringen. Heute würden wir vielleicht sagen, mit dem Mainstream in Einklang zu bringen. Und da gibt es eine interessante jüdische Tradition, die Folgendes sagt. Sie sagt, die wahre Absicht der Griechen bestand gar nicht darin, das Wiederanzünden der Menora zu verhindern, sondern das, was die Griechen wollten, war, dass die Menora mit entweihtem Öl angezündet wird. Und daher ließen sie mit voller Absicht eine Menge von entweihtem Öl im Heiligtum zurück. Die Griechen wollten die Beständigkeit und Unveränderlichkeit der religiösen Gebote wie die Beschneidung, den Schabbat etc. in Frage stellen. Die Griechen waren gar nicht gegen die in der Tora enthaltenen ethischen und moralischen Werte. Was den Griechen ein Dorn im Auge war, waren die Vorschriften, die jenseits der Vernunft liegen. Und sie wollten die Tora als von Gott gegebenes Wort angreifen. Und so sagt dieser Kommentar, sagt diese jüdische Tradition, die wahre Absicht der Griechen bestand darin, dass die Juden die Menora mit dem entweihten Öl, das sie absichtlich zurückgelassen hatten, anzünden. Und die Menora würde dann ein Licht ausstrahlen, das, man könnte fast sagen, einen griechischen Wesenszug besaß, das von den Heiden angetastet worden war und eben dadurch unrein geworden war. Der Kampf der Makkabäer gegen die Griechen war vielleicht der spirituellste Kampf in der jüdischen Geschichte. Die Juden kämpften nicht um Unabhängigkeit von der hellenistischen Herrschaft. Sie kämpften nicht für materielle oder politische Ziele, sondern sie kämpften für die Erhaltung ihrer Identität und Lebensweise. Sie kämpften nicht einmal für das Recht, die Tora studieren zu dürfen oder die Gebote einhalten zu dürfen. Nein, sie kämpften für die Seele des Judentums, für die Reinheit der Tora als Wort Gottes und für die Gebote als Ausdruck des göttlichen Willens. Sie kämpften darum, dass das Licht der Gegenwart Gottes nicht verlöscht. Dazu vielleicht nur ein ganz kleiner Denkanstoß. Erkennen wir uns in dieser Geschichte wieder? Erkennen wir die heutige Situation der Christen in dieser Geschichte wieder? Die Frage, die wir uns stellen können, ist, inwieweit können wir uns heute dem Mainstream entziehen, dem Zeitgeist entziehen und unserem Glauben treu bleiben? Inwieweit schaffen wir es, uns nicht verunreinigen zu lassen? Liebe Hörerinnen und Hörer, wir nähern uns dem Ende unserer Sendung, das Chanukka-Fest. Wir haben gesagt, dass es in jüdischen Familien ein Brauch ist, während die Chanukka-Lichter brennen, bei ihnen zu bleiben und Chanukka-Geschichten zu erzählen. Diesen Brauch möchte ich jetzt aufgreifen und Ihnen eine Chanukka-Geschichte vorlesen. Die Schüler von Rabbi Dov Beer warteten darauf, dass der Rebbe die Synagoge betrat, am ersten Abend von Chanukka, um den Chanukka-Leuchter anzuzünden. In den letzten Jahren hatte Reb Susche, einer der größten Schüler des Rebben, die Ehre gehabt, die Shamash-Kerze zu entzünden. Reb Susche reichte sie dann an den Rebben weiter, der damit die Menorah anzündete. Aber Reb Susche war nirgends zu sehen, und die Chassidim fragten sich, ob seine Abwesenheit der Grund dafür war, dass der Rebbe den Chanukka-Leuchter noch nicht angezündet hatte. Minuten und Stunden vergingen, und immer noch warteten die Chassidim auf ihren Rebbe. Schließlich gegen Mitternacht kam er aus seinem Zimmer und ging zur Menorah. Dabei sagte er leise und wie zu sich selbst: Reb Susche ist heute nicht bei uns. Wir werden den Chanukka-Leuchter jetzt anzünden. Der Rebbe überließ einem anderen Chassiden die Ehre, die Shamash-Kerze anzuzünden. Die Gebete wurden gesprochen, der einzelne Docht wurde angezündet. Dann sang die ganze heilige Versammlung die traditionellen Chanukka-Lieder. Am nächsten Morgen, als der Rebbe und seine Chassidim eben mit dem Gottesdienst fertig waren, kam Reb Susche herein. Müde von der Reise schlurfte er an seinen gewohnten Platz und ließ sich auf die Bank sinken. Seine Freunde gingen zu ihm und hießen ihn herzlich willkommen. Einer von ihnen berichtete: Der Rebbe hat gestern Abend lange auf dich gewartet. Was ist passiert? Wenn wir heute Abend die Chanukka-Leuchter angezündet haben und der Rebbe es erlaubt, werde ich euch alles erzählen, versprach Reb Susche. Am zweiten Abend versammelten sich also alle Chassidim um den Chanukka-Leuchter des Rebben. Nachdem er den Leuchter angezündet hatte, lauschten sie neugierig dem Bericht von Reb Susche. Wie ihr wisst, pflege ich sofort nach den hohen Feiertagen durch die kleinen Dörfer und Weiler zu reisen. Ich gehe von Ort zu Ort, spreche mit den Erwachsenen und belehre die Kinder über unser Erbe. Ich erkläre ihnen auch, dass Gott jeden einzelnen Juden liebt und dass sie alle ihm wichtig sind. Ich erzähle ihnen von unserem Rebbe und erläutere ihnen, was er lehrt. Jedes Jahr stelle ich meinen Reiseplan so zusammen, dass ich rechtzeitig zu Chanukka wieder da bin. Gestern war ich schon auf dem Rückweg, als ein schrecklicher Schneesturm aufkam. Ich kämpfte mich durch den Sturm, aber viele Male kam ich fast nicht mehr weiter. Nur die Gewissheit, dass ich bald beim Rebbe sein würde, ließ mich durchhalten, Der Sturm wurde schlimmer und bald wurde mir klar, dass ich mich eine Weile ausruhen musste, sonst würde ich es nicht mehr bis nach Hause schaffen. Also klopfte ich bei Jankl an die Tür, der ja in einem Dorf ganz in der Nähe wohnt. Ich musste lange klopfen, bis endlich jemand rief. »Wer ist da?« »Ich bin's, Repsusche«, sagte ich laut. Jankls Frau öffnete die Tür. Ich sah, dass sie und ihre Kinder große Angst hatten. »Jankl ist heute früh in den Wald gegangen, um Brennholz zu sammeln«, berichtete die arme Frau. »Er wollte bald zurück sein, weil wir mit einem schlimmen Sturm rechneten. Jetzt ist es schon spät und er ist immer noch nicht da.« Eine Sekunde lang zögerte ich. Wenn ich jetzt in den Wald ginge, wer weiß, ob ich ihn lebend verlassen würde. Aber ich wusste, dass ich keine Wahl hatte. Ich zog Mantel und Schal wieder an und machte mich auf den Weg in den Wald. Nach wenigen Baumreihen sah ich vor mir einen Mann stehen, mit Schnee bedeckt. Nur sein Gesicht war im trüben Licht erkennbar. Ich sah sofort, dass es Jankl war und dachte, er sei erfroren. Doch als ich mich ihm näherte, bemerkte ich zu meinem Erstaunen, dass er noch atmete. Ich befreite ihn vom Schnee und versuchte, ihn aufzuwärmen. Irgendwie gelang es mir, ihn nach Hause zu tragen und zu ziehen. Seine Frau und die Kinder begrüßten uns mit großer Freude. Mit letzter Kraft setzte ich Jankl auf die Ofenbank und fiel selbst zu Boden. Wie durch ein Wunder gelang es Jankls Frau, ihn aufzutauen. Sie brachte uns eine Flasche starken Wodka, den wir gierig tranken, um innerlich wieder warm zu werden. Gegen Mitternacht fühlten wir uns stark genug, um aufzustehen und den Chanukka-Leuchter anzuzünden. Als wir das Gebet »Wer bewirkte Wunder für unsere Ahnen in jenen Tagen?« sprachen, wussten wir ohne jeden Zweifel, dass Gott auch für uns ein Wunder bewirkt hatte. Kaum war die Sonne am nächsten Morgen aufgegangen, brach ich nach Hause auf. Der Rebbe sah Repsusche lange an. »Du sollst wissen, Susche, dass man auch im Himmel darauf gewartet hat, dass du mit Jankl die Chanukka-Lichter anzündest. Der Himmel wartete auf dich, weil du eine jüdische Seele gerettet hast.« Liebe Hörerinnen und Hörer, mit dieser Geschichte sind wir jetzt am Ende unserer Sendung angelangt. Danke fürs Zuhören. Am 6. Jänner melde ich mich wieder mit dem Thema »Wo ist der neugeborene König der Juden?« Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.